Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und heute freuen wir uns sehr, als Gast Herrn Professor Dr. Marc Desens begrüßen zu dürfen. Herr Desens hat seine juristische Karriere an der Universität Münster begonnen, hat nicht nur Jura studiert, sondern auch Philosophie und Politologie, hat dann dort auch das erste Staatsexamen abgeschlossen und sich dann, spätestens dann jedenfalls, dem Steuerrecht gewidmet am Lehrstuhl von Herrn Birk. Hat dort promoviert und später auch habilitiert. Und heute ist Herr Desens Inhaber des Lehrstuhls an der Universität Leipzig für öffentliches Recht, Steuerrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht. Herr Desens, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und von mir vielleicht die Eröffnungsfrage an den deutschen Hochschulen, Universitäten, wird das Steuerrecht in den meisten Fällen beim öffentlichen Recht angesiedelt. Und die Lehrstühle bestehen dann, so wie bei Ihnen auch, aus öffentlichem Recht und dann mit der Spezialität des Steuerrechts. Da stelle ich mir immer die Frage, ist das praxisgerecht? Denn das öffentliche Recht im Sinne des Staatsrechts und Steuerrecht, also Haushaltsfinanzierung, Gesetzgebungskompetenzen und all diese Themen, die sind ja von begrenzter Praxisrelevanz. Während doch, wenn man das Wirtschaftsleben betrachtet, alles das, was wirtschaftlich interessant ist, steuerrechtlich interessant ist und das Wirtschaftsleben natürlich sehr viel stärker vom Zivilrecht, vom bürgerlichen Recht geprägt ist. Und sollte es nicht eigentlich sehr viel mehr Lehrstühle in Deutschland geben, die das Zivilrecht, das bürgerliche Recht mit dem Steuerrecht kombinieren?
Ja, erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung und gleich so eine schwierige strukturelle Frage zu der universitären Ausgestaltung an den juristischen Fakultäten zum Steuerrecht. In der Tat ist es richtig. Wir haben da durch öffentlich-rechtliche Lehrstühle, aber mittlerweile auch viele bürgerlich-rechtliche, also zivilrechtliche Lehrstühle, zwei verschiedene Zugänge zum Steuerrecht. Man sieht das in der wissenschaftlichen Bearbeitung auch an den Endpunkten, wo wir Gemeinsamkeiten haben oder Unterschiede. Das, was Sie eben angedeutet haben, glaube ich, ist es nicht. Ja, also, dass man sagt, man hat aus öffentlich-rechtlicher Sicht keinen Zugang zum wirtschaftlichen Sachverhalten. Ich mache ja auch öffentliches Wirtschaftsrecht. Und wenn Sie sich einfach mal das Wirtschaftsrecht anschauen, dann haben wir natürlich klar als Basis das Gesellschaftsrecht, Zivilrecht und wenn natürlich das Vertragsrecht. Aber das hat ja alles einen regulativen Rahmen und das ist natürlich alles öffentliches Recht, sei es jetzt vom Kartellrecht, Wettbewerbsrecht und so weiter. Ja, also da haben wir als Öffentlichrechtler schon immer etwas mitgeredet. Und beim Steuerrecht ist es speziell. Ich meine, ist das wie bei mir. Ja, ich bin in der Tat vom Verfassungsrecht zum Steuerrecht gekommen mit der staatsrechtlichen Grundfrage oder verfassungsrechtlichen Grundfrage, wo habe ich eigentlich was mit dem Staat zu tun? Ja, wo bekomme ich die meisten Verwaltungsakte? Ja. Und wie finanziert sich dieser Staat für alle tollen Sachen, die er machen kann dann auch? Und das ist das Steuerrecht. Ja, und darum hat schon das Steuerrecht hat dieser Zugang, glaube ich, durchaus eine Berechtigung. Und man schaut eben anders drauf, einmal hat man das Verfassungsrecht, das Verfahrensrecht und schaut eben öfter auf die Besteuerungsgrenzen. Leitet die dann verfassungsrechtlich eher verfassungsrechtlich ab? Die Zivilrechtler, Das sage ich mal so im Spaß in der Vorlesung, wenn es etwa um das Maßgeblichkeitsprinzip geht, für die ist das ja sakrosant. Ja, für die geht es darum, dass das, ich überspitze ein bisschen, dass das im Steuerrecht möglichst das Zivilrecht abgebildet wird. Und aus öffentlich-rechtlicher Perspektive hat man vielleicht mehr Verständnis dafür, dass man manche Wertungen im Steuerrecht aufgrund der Selbstständigkeit des Steuerrechts anders sehen kann. Und so kommt es dann auch immer zu Reibung oder zu spannenden Diskussionen zwischen Steuerrechtlern, die einerseits aus dem Zivilrecht kommen oder andererseits aus dem öffentlichen Recht. Also insbesondere der Frage, welche Vorwirkung hat eigentlich das Zivilrecht auf die steuerrechtlichen Normen?
Ja, es ist ja in der Tat so, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das Zivilrecht und das Steuerrecht sind nebeneinander stehende Rechtsgebiete, gleichwertig nebeneinander stehend, und die Rechtsbegriffe, die in beiden Bereichen relevant sind, also sei es die Erbschaft oder das Mietverhältnis oder das Arbeitsverhältnis, dass man diese Begriffe in ihrem jeweiligen Kontext eigenständig auslegen kann und muss. Sie haben eben etwas sehr Zutreffendes gesagt. Sie sagten nämlich, wo kommen eigentlich die meisten Verwaltungsakte her? Ich glaube schon, dass es in der Tat wichtig ist zu sagen, Steuerrecht ist Eingriffsrecht. So selbstverständlich der steuerfinanzierte Staat für uns alle ist, ist es gleichwohl ein Hoheitsakt in das Portemonnaie der Steuerpflichtigen. Und abgesehen vom Straßenverkehrsschild, sage ich immer, ist der regelmäßigste Verwaltungsakt, den Bürgerinnen und Bürger in ihrem Leben erleben, der Steuerbescheid. Und die Baugenehmigung gibt es vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Leben oder zweimal im Leben und andere ähnliche schwerwiegende Verwaltungsakte, die einen dann treffen. Aber in ihrer Regelmäßigkeit sind die Steuerbescheide da sicherlich ganz weit vorne. Das sehen wir auch so. Und dessen muss man sich aber immer wieder bewusst machen. Nur die Frage ist, was können wir auch für die Praxis daraus herleiten? Wo ich immer recht frustriert bin, und ich mache ein konkretes Beispiel, das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung, eines der Steuerkiller im mittelständischen Bereich, sag ich mal so. Das ist ein Rechtsinstitut, was gesetzlich nicht normiert ist, was als Richterrecht über jetzt fast 100 Jahre fortgebildet ist, was aber trotz des Eingriffscharakters des Steuerrechts immer weiter ausgedehnt wurde, immer weiter auslegend angewendet wurde, obgleich wir im Eingriffsrecht sind. Wenn wir im Steuerrecht im Eingriffsrecht sind, dann müsste man noch meinen, also erstens brauche ich eine gesetzliche Grundlage, okay, die ist jetzt in diesem Fall, braucht man nicht mehr diskutieren, habe ich als junger Anwalt beim BFH getan und mir eine blutige Nase geholt. Die ist durch Rechtsfortbildung ersetzt, die geschriebene Rechtsgrundlage. Aber dass man das dann noch so ausufernd auslegt, ein Rechtsinstitut, was im Eingriffsrecht nicht niedergelegt ist, das muss ich sagen, ist ein Beispiel für mich, was mich offen gestanden seit 30 Jahren frustriert.
Ja, die Betriebsaufspaltung ist ein interessantes Beispiel. Da heißt es in der Tat, und das ist ja auch richtig, sie ist einst vom Reichsfinanzhof entwickelt worden und sei reine richterliche Rechtsfortbildung. Aber wenn man mal genau hinschaut, kann man sich durchaus die Mühe machen, sie durch Auslegung aus dem Gesetz abzuleiten. Wenn wir uns das genau anschauen, sehen wir doch, dass wir bei der Betriebsausspaltung ein Besitzunternehmen haben, bei dem doch zwei Merkmale für den Gewerbebetrieb fehlen. Nämlich einmal, dass es über reine Vermögensverwaltung hinausgeht, das ungeschriebene Merkmal, und ja die nachhaltige Tätigkeit am Markt, weil der Kunde ja nur das Betriebsunternehmen ist. Ja, und wenn man das versteht als die Betriebsausspaltung als Figur, als eine Zurechnungsnorm, die unter gewissen Zurechnungsvoraussetzungen, und das ist eben die personelle und sachliche Verflechtung, also die Merkmale die fehlenden Merkmale vom Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen zurechnet, kann man durchaus noch mit Auslegung zu dem Ergebnis kommen, dass das noch gesetzlich gedeckt ist. Allerdings habe ich jetzt nur ein Beispiel dafür genommen, wie man das begründen kann. Selbst sehe die Betriebsaufspaltung und die Ausweitung, die Sie beschrieben haben, natürlich auch kritisch. Und wenn man das begründet, sollte man solche Ausnahmen auch wirklich enger fassen und sie nicht weiter ausweiten, als sie jetzt schon da sind. Dummerweise hat man ja die Voraussetzung der Betriebsaufspaltung in manchen Normen des Steuerrechts sogar explizit geregelt, nicht in den Einschlägen, aber 50i ISDG. Also damit kann man auch sagen, dass dieses, wenn man es als Rechtsfortbildung ansieht, das durchaus vom Gesetzgeber mittlerweile anerkannt ist, ne? Also so einfach mit dahingehend, dass der BFH sagt, wir geben das jetzt mal auf, war ein großer Fehler, will es nicht gehen, da wird man schon in die Debatte kommen, ob das nicht anerkanntes Gewohnheitsrecht ist.
Ja, wobei, wenn man mal über die Grenze schaut, ist ja doch viele nationale Ertragssteuergesetzgeber gibt, die eigentlich ähnliche Einkunftsarten kennen, aber denen die Betriebsaufspaltung unbekannt ist. Also insofern haben Sie wahrscheinlich recht, dass man auch das deutsche nationale Recht in § 15 ESDG so auslegen kann, was aber keinesfalls zwingend ist. Was ich ganz spannend finde, ist, wir haben ja direkt mit den dicken Brettern begonnen. insbesondere auch mit dem Verfassungsrecht, in Bezug zunächst zum Ertragssteuerrecht, was ja seit Jahrzehnten eigentlich noch viel stärker in der öffentlichen Wahrnehmung ist und auch eine große Bedeutung hat, ist die Frage der Verfassungskonformität des Schenkungs- und Erbschaftssteuerrechts. Da warten wir ja alle gespannt, was ja voraussichtlich dieses Jahr das Bundesverfassungsgericht noch sagen wird, gerade in Bezug auf die, man muss es objektiv beschreiben, ja durchaus Ungleichheiten im Bezug einerseits auf Betriebsvermögen, gerade wenn wir oberhalb der 26 Millionen Euro Grenze sind, gibt es ja eine Mehrzahl von Gestaltungen, das ist ein offenes Geheimnis, wo insbesondere, wenn der Beschenkte arm ist oder sich arm gemacht hat, zum Teil Milliardenbeträge übergehen können, ohne dass ein Cent Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer zu erwarten ist. Die SPD ist jetzt auch mit einem neuen Vorschlag, in Anführungsstrichen, um die Ecke gekommen. Wenn Sie, Herr Professor Desens, da die derzeit virulenten Fragen einordnen wollten für unsere Zuhörer, was sind da die wesentlichen verfassungsrechtlichen Aspekte und was glauben Sie, es ist natürlich zugegebenermaßen Kaffeesatzleserei, was wird das Bundesverfassungsgericht aus den derzeit anhängigen Verfahren machen?
Also ich glaube, man muss bei der Antwort oder den Antworten differenzieren, in welcher Debatte man sich befindet. Also fangen wir kurz mit diesem SPD-Vorschlag an, dieses Paper mit dem spaßigen Titel Fair Erben, also Fair mit F, für eine gerechte Reform der Erbschaftssteuer. Das ist nach meiner Einordnung, also es ist ein rein politischer Vorschlag, um die Debatte anzuregen. Also grundsätzlich sage ich, warum nicht durch politische Vorschläge die Debatte anzuregen. Es ist natürlich komisch, dass beim Vizekanzler und einem Finanzminister, wenn der nun mal gerade ein SPD-Mann ist, gleichzeitig noch SPD-Vorsitzender aus seiner Partei, dann als Parteivorschlag ein solcher Vorschlag kommt, der viele Fragen aufwirft. Ja. Wir können vielleicht gleich noch darauf eingehen, aber das ist erstmal das eine, die politische Debatte. Das andere, was Sie gefragt haben, ist einfach der verfassungsrechtliche Maßstab. Ja, das Bundesverfassungsgericht entscheidet ja kontinuierlich über die Erbschaftssteuer. Es gibt drei große Entscheidungen bisher. Und wenn man das gesamtbilanziert, war die Erbschaftssteuer bisher, vielleicht ist es die aktuelle, nie verfassungskonform. Ja? Einschlägig, vielleicht die wichtigste Entscheidung war zunächst von 2006 vom Bundesverfassungsgericht, wo das Bundesverfassungsgericht ja grundsätzlich gesagt hat, ja komm, das Betriebsvermögen, wenn es produktives Vermögen ist, das könnt ihr begünstigen. Ihr müsst aber erst gleich bewerten und auf der zweiten Stufe dann diese Begünstigung sachgerecht ausgestalten. Und dann haben wir eben den 13a im Erbschaftssteuerrecht bekommen und das wissen Sie als Praktiker noch mehr als ich, also es gibt kaum komplexere Vorschriften. Und weil man eben dieses Ziel des Bundesverfassungsgerichts auch umsetzen wollte, wenigstens versucht hat umzusetzen, zu sagen, okay, wir wollen nicht jedes Betriebsvermögen fördern, das geht nicht, sondern wir müssen da schon auswählen, wir müssen zwangsläufig gesetzlich differenzieren, haben wir diese hohe Komplexität in der Abgrenzung zum Verwaltungsvermögen. Des Weiteren wollen wir natürlich Arbeitsplätze fördern und dass der Betrieb fortgeführt wird. Also gibt es sowas wie eine Lohnsummenregelung und eben die Fortführungspflicht über Jahre. Alles komplexe Freiheitseinschränkungen für Unternehmer, muss man ja sagen. Das ist ja, ich kann ja nicht mehr wirtschaften, wie ich will, wenn ich diese Befreiung haben will. Und 2014 hat das Bundesverfassungsgericht dann nochmal nachgelegt, ja mit der weiteren Entscheidung, wo dann einige Lücken geschlossen worden sind, also Stichwort Cash GmbH und dann der Hinweis, dass eigentlich hohe Vermögen nur verschont werden dürfen, wenn kein hinreichendes Privatvermögen zur Steuerzahlung besteht. Und daraus, das hat uns dann ja die vielleicht verrücktesten Regelungen im Erbschaftssteuerrecht, Sie haben es eben angesprochen, geschenkt, nämlich seit 2016, also dieser Verschonungsabschlag für Großvermögen, 13c Erbschaftssteuergesetz und natürlich die Verschonungsbedarfsprüfung, 28a Erbschaftssteuergesetz ab 26 Millionen Euro. Und in der Praxis ist so, und das weiß die Politik vielleicht auch nicht, aber das ist mein Einblick in der Praxis, das wird legalerweise gestaltet. Und im Ergebnis kriegt man das auch auf legaler, natürlich moralisch bewerten, wie man will, aber niemand soll freiwillig Steuern zahlen, kriegt man das gestalterisch hin, wenigstens im Schenkungsbereich, weil das ja ein fester Stichtag ist, das ist die nächste Schwierigkeit, also weil es ein fester Stichtag ist, der maßgeblich das auf den Stichtag so hinzukriegen, dann die Schenkung zu machen, dass das alles erbschaftssteuerfrei ist. Ja, und das hat natürlich politische Debatten ausgelöst, in manchen Fernsehberichten auch, eher populär, aber eben auch mit manchen Zahlen, die das belegt haben, wo es dann eben hieß, dass doch einiges an Geld vererbt wird. Man sagt so 200 bis 400 Milliarden im Jahr, die Zahlen gehen auseinander, aber ungefähr 13 Milliarden Erbschaftssteuer. Und das führt, sage ich mal, bei Hänschen Müller auf der Straße zu dem Gefühl, da fällt irgendwie keine Erbschaftssteuer in Deutschland an. Ob das richtig ist, ist wieder eine andere Frage. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen aufklären. Aber was ist jetzt passiert? Das hat dazu geführt, dass der BfH ja schon wieder mit der Frage konfrontiert war, ob das aktuelle Erbschaftssteuerrecht verfassungswidrig ist. Der BfH hat sich das in mehreren Entscheidungen angeschaut und ja dieses Mal, interessanterweise, keine Richtervorlage gemacht. Hat gesagt, nee, wir halten das jetzt. Also die jetzige Regelung, auch was da populistisch erzählt wird, das ist das eine, aber verfassungsgemäß ist das. Dagegen gab es eine Verfassungsbeschwerde, die ja letztlich sich nicht nur gegen die Frage richtet, und darum wird es, glaube ich, gehen, ist die jetzige Verschonungsbedarfsregelung, also der 28a Erbschaftssteuergesetz, ist das zu weitreichend? Man könnte also die Frage so formulieren, erstens, der Gesetzgeber darf Betriebsvermögen, produktives Betriebsvermögen begünstigen, ja, er muss es möglichst zielgenau machen. Dabei darf er typisieren, muss nicht jeden Einzelfall berücksichtigen, aber muss den typischen Fall erfassen. Aber wie weit geht dieses Spannungsverhältnis, also wie zielgenau muss er bei dieser Begünstigung sein? Und dann wird das Bundesverfassungsgericht sagen, das war noch in Ordnung, oder vielleicht weiter im Detail rumdoktern und sagen, nee, das geht jetzt ein bisschen zu weit, denkt euch was anderes aus. Vielleicht als Schlussbemerkung, das Dumme ist irgendwie, dass die ganzen Reformen von der Erbschaftssteuer bis jetzt nur immer auf Impulsen des Bundesverfassungsgerichts beruhen. Ja? Anstatt man sich mal selbst Gedanken zu machen, wie auch vielleicht ein paar Sachen aus der Wissenschaft aufzugreifen, unabhängig von Einzelfallentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die natürlich Breitenwirkung haben, wie schaffen wir eine vernünftige Regelung, um zielgenau Familienunternehmen zu entlasten, um da keine Arbeitsplätze zu gefährden, was als solches ja ein völlig legitimes verfassungsrechtliches Ziel auch ist, um bei der Erbschaftssteuer zu vergünstigen.
Das Interessante ist ja, dass die Erbschaftssteuer, wie Sie es gerade auch dargelegt haben, immer umstritten ist, immer unter verfassungsgerichtlichen Gesichtspunkten als rechtlich zweifelhaft qualifiziert wird, wir in regelmäßigen Abständen nach jeder Reform die verfassungsgerichtlichen Verfahren und Entscheidungen erhalten, dass aus meiner Sicht bei den Finanzämtern, gerade bei den Bewertungsstellen auch, ja eine unglaubliche Energie aufgebracht wird, dass bei Beraterinnen und Beratern eine noch viel größere Energie aufgebracht wird, um legal, ganz legal, keiner muss Steuern zahlen, wenn das Gesetz es nicht vorschreibt und die Gestaltungsfreiheit garantiert, jeder kann seine steuerlichen Verhältnisse so gestalten, dass er möglichst wenig Steuern bezahlt. Das ist ein völlig legitimes Ziel in unserem Staat. Aber die Frage stellt sich ja auch, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zum Ertrag? Sie sagten eben, zwischen 10 und 13 Milliarden Erbschaftssteuer, bis vor 2, 3, 4 Jahren waren es 5 bis 6 Milliarden Erbschaftssteuer pro Jahr. Gehen wir mal tatsächlich von 10 bis 15 Milliarden Erbschaftssteuer aus. Da stellt sich ja schon die Frage, ist das eigentlich legitim, diesen Aufwand zu betreiben, diesen rechtsunsicheren Aufwand zu betreiben für 10 bis 15 Milliarden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, die Erbschaftssteuer, die Ertragshoheit liegt da bei den Ländern und nicht beim Bund. Aber meine Auffassung seit schon sehr, sehr langer Zeit ist, solange man nicht an unserer Oma ihr klein Häuschen geht und das Einfamilienheim in welcher Form auch immer auch besteuert wird. Solange ist das unter haushaltspolitischen Gesichtspunkten doch eine untergeordnete Position. Und die politischen Parteien, jedenfalls diejenigen, die sich so in der demokratischen Mitte befinden, kenne ich keine einzige, die es wagen würde, in ihr Parteiprogramm reinzuschreiben, wir besteuern auch unser Oma ihr Kleinhäuschen. Nur solange man das nicht macht, ist das für mich eigentlich ein völlig übertriebener Aufwand im Vergleich zum haushaltspolitischen Effekt.
Also Sie haben den Punkt recht, selbst in diesem SPD-Papier taucht ausdrücklich die Oma, Omas Häuschen auf. Ja, Omas Häuschen passt auf und da wird dann gesagt bei der Erbschaftssteuer, nein, also es wird nicht besteuert. Was wird da getan? Es wird natürlich, darum ist das für die SPD natürlich auch aus Ur-DNA attraktiv. Ja, also wenn die von einer Erbschaftssteuer reden, dann soll es eine Erbschaftssteuer für Reiche geben und reich sind immer die anderen. Ja, also man will seine eigene Klientel nicht treffen, aber das ist ja völlig ein legitimes Anliegen, erstmal politisches Anliegen einer Partei. Aber zu Ihrer Frage der Effizienz, ja, das ist eine Frage der Effizienz der Steuer. Also was kostet uns eigentlich die Steuererhebung und wie viel bringt sie uns? Und das wäre die Kritik, die kann man ökonomisch untermauern. Also wenn man allerdings nur theoretisch, es gibt keine, mir ist keine empirische Untersuchung bekannt. Also Optimalsteuertheoretiker würden eben genau da ansetzen. Die würden sagen, die Steuer ist effizient, wenn sie eben keine Verzerrung hat. Und bei den Verzerrungen schauen die einfach drauf und sagen, jede Steuer verzerrt natürlich das Verhalten, ne? Also dadurch, dass wir belastet werden. Aber die erkennen an, naja, trotzdem müssen wir durch Steuern natürlich Geld verdienen. Das meinen die nicht. Die meinen also die weiteren Effekte, die sie eben auch angesprochen haben. Also nicht auf der einen Seite die Steuereinnahmen, auf der anderen Seite natürlich die unmittelbaren Erhebungskosten, also Stichwort Bewertung, ja. Zweitens auch Beratung für die Unternehmen, ja, damit sie die Steuer vielleicht nicht zahlen oder vielleicht weniger zahlen. Dann gibt es weitere Verzerrungen, die genannt werden. Kapitalflucht, eventuell Senkung der Eigenkapitalquote und so weiter. Ja, also es gibt da durchaus auf der einen Seite ökonomische Argumente, die dafür ins Feld geführt werden, dass hier diese Steuer mehr Schaden anrichtet, als sie bringt, durch diese übrigen Effekte auch. Auch generell derzeit das politische Argument, dass die Verunsicherung, die entsteht im Unternehmensbereich, gerade im Nachfolgebereich, es sollen in den nächsten, ich habe es mal nachgeschlagen, nach Schätzung in den nächsten 4 Jahren ungefähr 186.000 Unternehmensnachfolgen in Deutschland geregelt werden, das ist ja nicht wenig, aber wenn in einer unsicheren wirtschaftlichen Lage dann noch diese weitere Unsicherheit hinzukommt, dann hat das einen darüber hinausgehenden Effekt, der quasi nachher sogar über Kompensation an anderen Steuern durch Steuerflucht oder so vielleicht sogar zu negativen Einkünften führt. Das ist die eine Begründung. Ich will mich der auch nicht anschließen. Ich nehme sie einfach nur aus wissenschaftlicher Sicht mal zur Kenntnis. Ich will aber genauso mal die Gegenposition aufzeigen. Einmal vielleicht mal steuersystematisch. Wo besteuern wir eigentlich Kapital in Deutschland? Also wir machen Folgendes. Wenn wir eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit uns beschauen, haben wir 3 Anknüpfungspunkte. Beim Erwerb, beim Bestand oder beim Konsum. Ja? Konsum wäre jetzt Umsatzsteuer und Verbrauchsteuer. Das lassen wir mal weg. Dann gucken wir uns den Erwerb und den Bestand an. Im Bestand haben wir eigentlich nur noch die Grundsteuer. Die aber letztlich durch Überwälzung auf den Mieter letztlich eine Wohnsteuer ist. Die Vermögensteuer haben wir in Deutschland nicht, in vielen anderen Industriestaaten auch, aber es gibt auch noch durchaus Staaten, die eine Vermögensteuer erheben und sie ist gerade in Schwellenländern für sehr, sehr Reiche wieder sehr aktuell, da erwägt man Wiedereinführung. Also wenn wir schon keine Vermögensteuer haben, wo besteuern wir denn dann, dass wir auch beim Einkommen, im Einkommensteuerrecht Kapital relativ niedrig besteuern, also Sprichwort privates Kapital, Kapitalabgeltungssteuer und auch durchaus, das wäre die zweite Assetklasse, Immobilien, Privatimmobilien, 23 StG, 10 Jahresfrist, günstig besteuern, also Stichwort Veräußerung steuerfrei und vorher 10 Jahre lang die volle Abschreibung geltend gemacht. Also wir haben durchaus in dem Bereich einige Schieflagen, aus denen eben entsprechende Vertreter nicht zu Unrecht ableiten. Eigentlich bestehen da gewisse Besteuerungslücken. Und wenn ich mich dann frage, wo man dann anknüpfen sollte, ich reduziere das mal auf Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer, dann wäre mir die Erbschaftssteuer die Libresteuer. Also würde ich da eher zuraten. Es gibt sogar eine weitere politische Debatte darüber. Das haben Sie für, ist ja bekannt, vor ein paar Jahren ist ja dieses Kapital von einem französischen Ökonom Piketty erschienen. Und in diese Richtung erkennt immer mehr an oder weist immer mehr darauf hin, was es eben für eine Gefahr einer Gesellschaft sei, wenn die Vermögensungleichheit über den Laufe der Jahre wächst. Dass sie wächst, ist relativ klar, kann man auch verstehen. Es ändert sich immer nur durch den Krieg, wenn wieder ganz viel Vermögen verloren wird. Aber dieser Effekt ist da. Was dann eben kritisiert wird, dass das eben schwierig für die Gesellschaft wird und für die problematisch, auch ohne dass das jetzt konkret empirisch belegt wird. Das bleibt alles natürlich im Diffusen. Aber die Idee ist, von diesen Leuten dann zu sagen, okay, wir nehmen diese ganzen Nachteile bei der Erbschaftssteuer in Kauf, setzen vielleicht auch nur ein Symbol, das ist ja leider nur ein Symbol, wenn es wenig Einnahmen sind für die Ungleichbehandlung, aber das Geld, was wir da verdienen, setzen wir dann für Chancengleichheit ein. Also wir erhöhen die Bildungsmöglichkeiten und versuchen, die Chancengleichheit zu erhöhen, dadurch, dass alle ans Vermögen kommen. Und das ist, glaube ich, so umschrieben die Debatte, auf die man das zurückführen kann. Daher ist es natürlich, ich sage mal so, immer ein bisschen schwierig zu sagen, das ist Symbolpolitik, die jetzige Erbschaftssteuer. Im Ergebnis wären ja vielleicht alle Unternehmen froh, wenn dieser noch unbezifferte progressive Tarif, den die SPD vorschlägt, dann ganz, ganz niedrig ist, dass das Aufkommen dann ganz niedrig ist. Das wäre ja eigentlich dann Vorteil. Und dann kann man schlecht sagen, das hat nur Symbolpolitik. Wenn man es ganz hoch macht, heißt es auf einmal, ist keine Symbolpolitik mehr, aber es wirkt die Wirtschaft mehr ab.
Also unter sozialpolitischen Gesichtspunkten, sage ich ganz offen, muss man bei der Erbschaftssteuer ansetzen. Das ist ja keine Frage. Unter sozialpolitischen Gesichtspunkten halte ich es für sehr, sehr viel sinnvoller, ein Vermögen zu besteuern, was einem zufällt, wofür man nichts getan hat in der Regel, ist eine unter sozialpolitischen Gesichtspunkten eine bessere Steuer, als die Einkommensteuer mit Sätzen zu versehen, wo man trotz ordentlicher Arbeit dann doch tatsächlich immer in der Summe mit den Sozialversicherungsabgaben natürlich Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen. Na, also insofern kann ich das voll nachvollziehen, die zweite Position, die Sie da aufgebaut haben, dass unter sozialpolitischen Gesichtspunkten auch in Frage zu stellen ist, sind denn Einkünfte aus Kapitalvermögen tatsächlich begünstigenswert in einer Welt, in der es den internationalen Informationsaustausch doch seit Jahren ganz breitflächig gibt. Nicht? Ursprünglich ist ja die Privilegierung mal damit gerechtfertigt worden, wir wollen die Kapitalflucht ins Ausland verhindern. Das sind schon Punkte, die sicherlich aus meiner Sicht eher gerechtfertigt sind, sie zu reformieren, als im Verhältnis dazu eine echte zusätzliche Substanzsteuer einer Vermögenssteuer einzuführen, die noch ganz andere Implikationen verfassungsrechtlicher Natur tatsächlich hätte. Nur wenn man sich diese Schwierigkeiten mal betrachtet, und Sie sagten es ja am Ende Ihrer Antwort auch, wie wäre es dann, wenn wir tatsächlich mit sehr niedrigen Erbschaftssteuertarifen ins Feld ziehen, keine Privilegierungen und die Möglichkeit der langfristigen Stundung bei Liquiditätsschwierigkeiten? Wäre das nicht der gerechtere Weg, als jetzt immer den Versuch zu starten, unter fraglos legitimen Zielen der Arbeitsplatzsicherung, der mittelständischen Unternehmenssicherung. In Deutschland leben wir von den mittelständischen Familienunternehmen, nicht von den DAX-Konzernen. Das zu privilegieren, dann aber immer wieder die Schwierigkeiten zu haben, alle paar Jahre zu zittern, ja, hält das Privileg jetzt vom Bundesverfassungsgericht oder hält es nicht? Wäre es für die Planungssicherheit, wäre es für unter sozialpolitischen Gesichtspunkten nicht viel besser, auch das Einfamilienheim nicht mehr vollumfassend zu privilegieren, das dann aber eben auszugleichen mit sehr niedrigen Steuersätzen und mit langfristigen Stundungsmöglichkeiten?
Da wäre ich jetzt aus steuersystematischer Sicht sehr für. Das ist ein ganz einfaches Argument. Woher kommt die Komplexität her? Also wie beim Eigenheim als auch beim Betriebsvermögen. Eigenheim haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ja, aber ich meine, es muss ja der Ehepartner sein, der wohnt da in der Regel. Aber die Kinder, die müssen dann ja einziehen. Ja, 10 Jahre drin wohnen, dann darf es nicht über 200 Quadratmeter sein. Ja, also das sind alles so Abgrenzungen, die weitere Komplexität bedeuten. Also beim Betriebsvermögen auch diese Differenzierung. Darum mal grundsätzlich zu überlegen, alle diese Sachen aufzugeben und dann natürlich wirklich beim Tarif zu kompensieren, ist sicherlich die richtige Lösung. In Klammern, der SPD-Vorschlag macht das nicht. Da soll das Eigenheim weiter begünstigt sein und auch Unternehmensgewinne, Unternehmenserben sollen ja begünstigt sein, allerdings nur bis 5 Millionen und danach ein Freibetrag, danach soll dann der Tarif anfangen. Ein Problem also an diesem SPD-Konzept, die Komplexitäten gehen gar nicht weg. Ich muss ja auch, wenn ich einen 5 Millionen Freibetrag für Unternehmensvermögen habe, muss ich ja trotzdem die gleichen Regelungen machen. Dann brauche ich den 13a, den 13b. Also da ist es nur auf tieferer, sagen wir mit geringerer Auswirkung, weil es dann in Anführungszeichen nur 5 Millionen sind. Also darum halte ich das schon für einen richtigen Ansatz. Die Stundungsmöglichkeit mit, meinetwegen mit ratierlicher Zahlung, klingt jetzt natürlich auf den ersten Blick charmant, weil das Schlimme ist ja auch, oh Gott, da sind Erbschaftssteuer, der fällt jetzt 100 Millionen an, dann sage ich, ich stunde das auf 20 Jahre, das ist der SPD-Vorschlag, dann sind es doch nur 5 Millionen im Jahr beim entsprechenden großen Millionen. Aber irgendwo muss es ja trotzdem bezahlen, ja? Diese 100 Millionen. Also was sind die Alternativen? Beim ersten, im Zweifel muss ich es finanzieren. Wenn das Unternehmen so volle Substanz hat, wenn ich es nicht stunde, dann nehme ich, muss ich dafür einen Kredit aufnehmen, bezahle Zinsen, habe entsprechenden Zinsnachteil. Also wenn ich stunde, muss ich es auch zinslos machen. Dann ist es ein echter Vorteil in diesem Fall. Das wäre also nicht wie jetzt im Regelfall in der AO vorgesehen, das wäre dann der Vorteil. Aber das Zweite wäre natürlich auch, dass dann die Erbschaftssteuer, das muss man sehen, wie eine Sollertragssteuer auf den laufenden Unternehmensgewinn wirkt. Ja, ich muss also erstmal in meinem Beispiel jetzt diese 5 Millionen erwirtschaften jedes Jahr, weil diese gehen schon mal für die Erbschaftssteuer weg. Und darauf kommt natürlich noch die reale Ertragssteuer. Und ich kann natürlich die, das klingt immer so schön, dann ist es ja nicht so schlimm, also so eine Stundungsregelung, da kann ich durchaus die Kritik, die dann eben von den Unternehmerverbänden und von den Familienunternehmen kommt, dass das natürlich auch eine dauerhafte Renditeminderung ist, die da eintritt bei den Unternehmen, die dann für Investitionen fehlen. Also dass man dann sagen könnte, diese Kritik, die ich eben geäußert habe, also diese erste Position der Optimalsteuertheorie, dass die sagen, naja, das Geld fehlt dann, aber ist es ja unternehmensgebunden trotzdem für Investitionen, die ist damit nicht außer Welt. Ne? Darum ist es vielleicht der richtige Weg. Ob es nachher die Lösung ist, bei der keiner federn lässt, das glaube ich nicht. Also da gibt es dann auch schon Nachteile. Stichwort aber vielleicht als Botschaft, wenn, dann wirklich ohne Zinsen.
Die Kunst eines guten Gesetzes ist es ja zum einen, das gesetzgeberisch gesetzte Ziel zu erreichen, dieses rechtmäßig, insbesondere im Einklang mit dem höheren Recht zu erreichen, als zweite Anforderung, dabei Gerechtigkeit walten zu lassen. Und jetzt kommt es bei, und das ist leider vernachlässigt, bei größtmöglicher Einfachheit. Dieses sozusagen zunächst mal faktische Gebot oder der Gedanke, so muss man sagen, der größtmöglichen Einfachheit, ist ja leider sozusagen kein unmittelbares, höherrangiges, verfassungsrechtlich geschätztes Gut. Es gibt Einzelfallentscheidungen, wo das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, wenn uns soweit selbst der Jurist durch Auslegung die komplexe Norm nicht mehr verstehen und richtig anwenden kann, würde man in Grenzbereiche kommen. Aber ansonsten geht das im Gesetzgebungsverfahren aus vielerlei Gründen häufig verloren. Also wie viele Steuervereinfachungsgesetze hatten wir, die den Namen trugen, aber eben genau das Gegenteil gemacht haben. Wir haben uns jetzt schon einer Aufwands- und Verkehrssteuer zugewandt, der Schenkungs- und Erbschaftssteuer, wo ja gerade 13a, 13b Monatsseminare voraussetzen, um das gut anwenden zu können bei vielen unklaren Rechtsfragen. Eine zweite Aufwands- und Verkehrssteuer ist ja mindestens, ich sage das jetzt mal überspitzt, genauso gruselig. Das ist die Grunderwerbsteuer. Und das Witzige ist ja, wir in unserer Beratungshemisphäre beschäftigen uns ja da ganz überwiegend mit den Share-Deal-Besteuerungen, mit den sogenannten Ergänzungstatbeständen, die ja wiederum von der nicht so ertragsstarken Grunderwerbsteuer nur einen klitzekleinen Bruchteil von weniger als 10% des Grunderwerbsteueraufkommens ausmachen. Andererseits sind da schlimme Dinge wie diese Sign-and-Closing-Theorie, Mehrfachzurechnung von Grundstücken, schwierige Handhabbarkeit des 6a-Grunderwerbsteuergesetzes in Umstrukturierungsfällen, um nur so ein paar Stichworte zuzurufen. Sie, Herr Professor Desens, haben sich ja in den letzten Jahren auch unter Einbindung einer Kommission auf die Fahne geschrieben, und Sie haben es auch verwirklicht, einen grundlegenden Vorschlag zur Überarbeitung des Grunderwerbsteuergesetzes auf den Weg zu bringen. Vielleicht mögen Sie uns da mal mitnehmen, wo sind die eklatanten Schwachstellen aus Ihrer Sicht des Grunderwerbsteuergesetzes und was sind die grundlegenden Eckpfeiler des Vorschlags, den Sie seinerzeit erarbeitet haben?
Ja, Sie haben das erste Stichwort genannt, es sind die Share Deals natürlich. Ne? Vielleicht aufgrund dieser Kommission, die ist wirklich während der Corona-Zeit, ich möchte nicht aus einer Bierlaune entstanden, aber also fast auch so im Anschluss einer Online-Veranstaltung habe ich mit Matthias Lohse vom BFH und Dirk Krohn von der Finanzverwaltung im Anschluss noch zusammengesessen. Dann macht man ja nochmal so einen Link auf und sagt, war die Veranstaltung gut? Und dann haben wir das Revue passieren lassen, was bei der letzten Reform 21 da kam. Und dann kamen wir alle zum Ergebnis, das ist alles Mist. Ja, man müsste das mal grundsätzlich angehen. Man müsste mal grundsätzlich gucken, dieses ganze System überarbeiten und mal schauen, wo sind wir da eigentlich falsch abgebogen im Laufe der Jahre, in der Erweiterung der Share-Deals-Tatbestände und so. Und daraus ist eigentlich dieser Arbeitskreis entstanden. Da haben wir dann noch den Thomas Wagner dazu geholt. Bis vor 2 Jahren war ja Gerda Hofmann dabei. Jetzt ist noch Thorsten Bock auch noch dabei und haben versucht, etwas zu erarbeiten. Gut, und jetzt, um zu sagen gleich, was unsere Reformvorschläge sind, muss ich sagen, dass wir wirklich 2 Jahre gebraucht haben, um zu manchen Ergebnissen zu kommen. Ja? Also wie man das extrem vereinfachen kann. Und ich beobachte gerade die aktuelle Diskussion, gerade der jüngste Vorschlag im Gesetzesentwurf, da waren wir ungefähr so bei 9 Monaten. Ja, da hatten wir fast genau das Gleiche und haben gesagt, nein, wenn wir das so machen, das geht noch einfacher, alles nochmal neu, weißes Blatt, wir müssen nochmal weiterdenken. Darum bin ich ganz optimistisch, dass der Gesetzgeber auf dem richtigen Weg ist. Er braucht noch ein bisschen. Und was ist das Kernproblem? Also das Ausgangsproblem ist ja klar bei Share Deals, ne? Also bei 100% zu besteuern bei Kapitalgesellschaften, wenn ich 100% an einer Kapitalgesellschaft habe, hat ein Grundstück, dass ich das gleichstelle wirtschaftlich mit dem Grundstückserwerb, das ist klar. Das ist ein Grundtatbestand, brauchen wir da. Dass das leicht zu umgehen ist mit 98% oder 99,9%, ist der nächste Schritt, auch klar. Dass es darauf gesetzgeberische Reaktionen gibt, ist auch klar. So ist eigentlich ursprünglich der 1 Absatz 3 entstanden im Grunderwerbsteuergesetz, nachher noch ausgeweitet mit 1.3a wegen Ungleichbehandlung bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Und dann kamen eben neue Joint-Venture-Fälle, in denen man eben nicht mehr auf eine 95% oder jetzt 50% Regelung abstellen könnte, sondern wo man sagt, naja, da brauchen wir noch eine weitere Regelung. Also typischerweise A und B erwerben im Rahmen eines Joint-Ventures 70-30 oder 50-50 einander grundbesitzenden Gesellschaft, dann ist keiner drin im 3 Absatz 3. Und da wurde dann nacheinander der 2a und 2b erfunden, der, und das muss man sich mal vorstellen, also wenn man das mal jemandem erzählt, was wir eigentlich besteuern, wir gehen davon aus, weil sich irgendwo in mittlerer Ebene in einem gewissen Zeitraum der Bestand der Gesellschaft ändert, ist das unten eine neue Gesellschaft, rein fiktiv, und darum zahlt sie Grunderwerbsteuer. Ja, egal auf welcher Ebene. Dass das komplex ist nach oben, ist relativ klar. Und das wollten wir aufbrechen. Und unser erstes Ziel ist ein Share-Deal-Tatbestand für alle. Ja, und zwar nach dem Vorbild dieser Anteilsvereinigung, 1 Absatz 3. Und nach unserem Modell sogar auch bei 100% und dann mit durchaus unbestimmten Rechtsbegriffen die Missbrauchsfälle zu erfassen. Allerdings ganz bewusst mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen, weil wir die konkretisieren können, weil wir dann in die Praxis gucken könnten, wie wird denn sowas gemacht? Also wie kriege ich denn so einen entrechteten Gesellschafter hin, ja, dass da einer bereit ist, noch mit 5% drin zu bleiben oder dass da einer bereit ist, eine Bank 5% auch zu erwerben aus rein grunderwerbsteuerlichen Gründen. Also was sind das für Konstellationen? Und dann gesagt, die müssen wir gezielt angreifen. Und wenn die Regel noch ein bisschen unbestimmt ist, dann wird das dazu führen, dass alle sagen, das kann ich Ihnen seriös nicht mehr beraten. Ja? Weil nehmen Sie lieber 100%. Im Übrigen, das hat auch Folgekosten für die Ertragssteuern. Gucken Sie sich Unternehmensstrukturen an. Für Ertragssteuern hat das wahnsinnige Nachteile, weil man immer noch so, ach, da sind 5%, den gehören noch denen, warum denn? Ja, das hatte grunderwerbsteuerliche Zwecke. Ja? Dass man das alles da nicht auf 100% hat, hat eben auch manchmal da andere Gründe. Und das war eigentlich unsere Hauptvereinfachung, dass wir sagen, wir machen das so. und versuchen mit diesen Figuren des dienenden Interesse und der Erwerbergruppe ganz gezielt Gestaltungen anzugreifen und bewusst unbestimmt, dass man von vornherein aus Beratersicht sagt, okay, da lassen wir jetzt die Finger von seriöserweise, da gehen wir jetzt nicht rein. Und das Zweite, was wir gesagt haben, es gibt keinen Grund in irgendeiner Form, das konnten wir dann im zweiten Schritt gut sagen, in einer Konzernstruktur, wo oben einer alles beherrscht. Und wenn da unten innerhalb dieses Konzerns wirtschaftlich irgendwelche Grundstücke meinetwegen real übertragen werden oder durch Schedules übertragen werden, das noch irgendwie zu besteuern. Also wenn wir Konzernstruktur haben, einmal in den Konzern rein, Grunderwerbsteuer und alles, was da drüber ist, alles, was da drin passiert, wir haben das den umgekehrten Trichter genannt, alles, was in diesem Trichter liegt, wird nicht besteuert. Und das ist, glaube ich, viel einfacher als die jetzige Regelung im 6a Grunderwerbsteuergesetz. Und wir würden das eigentlich auch übertragen auf die Personengesellschaften. Das war unser nächstes Ziel, völlig rechtsformneutral das auszugestalten, also auch den 5 und 6 da einzubeziehen. Das war eigentlich die Idee und die Vereinfachung. Also so weit vereinfachen, dass man es ganz abschaffen kann, die Share-Deals gehen wir nicht. Und das waren also unsere große Idee. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache dazu sagen darf, wir haben natürlich gemerkt in der politischen Diskussion, dass man mit so großen Ideen dann auch auf viel Gegenwind stößt. Wir haben keinen Gegenwind aus der Wirtschaft bekommen. Die fanden das gut, ja, im Großen und Ganzen, weil die eigentlich auch Rechtssicherheit haben wollten. Wir haben es Gegenwind eher teilweise aus der von manchen Landesverwaltungen, aus manchen Bundesländern bekommen, hauptsächlich, weil die Angst hatten wegen dieser weiten Konzernbefreiung, dass denen viel Grunderwerbsteuer flöten geht. Allerdings haben die es auch so berechnet, dass die gedacht haben, also Erwerbergruppe oder dienendes Interesse, wenn da nicht ein Prozentsatz ist, gerade dann können die das gestalten. Die Wahrheit ist ja genau andersrum. Ich kann es also gestalten, wenn es eine starre 10%-Grenze ist. Und die muss man mit einer Zeit lang erst überzeugen. Und jetzt haben wir jüngst unsere Strategie gewechselt. Wir schauen uns jetzt einzelne Themen an. Und jüngst haben wir uns die Anzeigepflichten angeschaut bei der Grunderwerbsteuer. Und die extrem zu vereinfachen sind. Also insbesondere mit einer längeren Frist. Wir sind für 3 Monate, der Gesetzgeber schlägt jetzt ja 1 Monat vor. Und auch, was da angezeigt werden muss. Da werden einfach die Erklärungspflichten, die Pflichtenlasten derzeit der Steuerpflichtigen zu stark strapaziert und da muss Vereinfachung her. Also man überträgt ja keine Grundstücke, um Steuern zu zahlen. Wir übertragen Grundstücke oder Anteile von Grundstücksgesellschaften und geben dann meinetwegen unseren gerechten Anteil ab. Aber da ist irgendwie Zweck und Mittel verkehrt. Und man sieht diese Komplexität ja an 2 Seiten. Einmal auf Beratungsebene, was enorm Beratungsbedarf auslöst, wo man natürlich als Berater auch Geld verdienen kann, aber natürlich auch in der Finanzverwaltung. Also es ist jedem bekannt, dass diese ja teilweise noch in Kisten reingebrachten Grundsteueranzeigen da bis zur letzten Woche der Verjährungsfrist oft mal liegen. Ja, die liegen dann 2-3 Jahre da und keiner veranlagt das dann final. Ja? Und da muss, glaube ich, auch im Interesse aller eine Vereinfachung her.
Vielen Dank. Also da müssen wir abwarten, ob der Gesetzgeber, nachdem er die ersten Schritte schon in ihre Richtung gegangen ist, weiter nachzieht. Aus meiner Sicht vielleicht ganz kurz die letzte Frage. Als ich jetzt neulich sozusagen einen Beitrag vorbereiten wollte, dachte ich, gibt es eigentlich zu diesem Thema Zitate oder überhaupt Aussagen eines steuerjuristischen Philosophen? Und ich bin, vielleicht berichtigen Sie mich jetzt auch, auf das Ergebnis gestoßen, wir haben keinen steuerphilosophischen Lehrstuhl. Ganz kurz vielleicht nur, wäre da Platz in der Wissenschaft zu? Sind die Fragen schon alle beantwortet? Oder wäre das vielleicht eine Fundamentarbeit aus philosophischer Sicht, die uns allen gut täte?
Also die Frage ist interessant, sollte man also einen Philosophen, dann keinen Juristen oder Ökonomen, sich mit den Fragen des Steuerrechts beschäftigen lassen, mit in diesen Fragen, das ist, glaube ich, die Frage. Hugh Ault von der OECD in Boston, der hat Philosophie studiert und hat sich nachher in der Praxis, ist eigentlich Philosoph vom Haus aus, der hat sich in der Praxis dann in dem internationalen Steuerrecht beschäftigt und hat das damit begründet, dass das eigentlich die Gerechtigkeitsfragen seien, die man ja auch in der Philosophie stellt. Und rechtsphilosophisch sind die Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, was ja im Steuerrecht eigentlich immer die Grundfrage ist, Sie haben es ja eben formuliert, wie ein Gesetz formuliert sein soll, das sind durchaus Schnittmengen zur Philosophie. Und je nachdem fallen mir auch ein paar Kollegen ein, wenn wir wirklich tief mal in die wissenschaftlichen Tagungen reingehen, die solche Aspekte dann auch rechtsphilosophisch erläutern. Mir fällt gerade ein der veröffentlichte Habilitationsvortrag von meiner Kollegin Christine Konrad-Osterloh, die in Wirtschaft einen solchen Beitrag veröffentlicht hat, nämlich die rechtsphilosophischen Fragen dieser Verteilungsgerechtigkeit und der Gerechtigkeitsdebatten und dann übertragen zur Anwendung im Steuerrecht. Also sagen wir so, wir haben schon durchaus Kolleginnen oder Kollegen, die sich auch damit beschäftigen. Und es steht ja jedem frei, das ist ja noch die Freiheit des Hochschullehrers, da den eigenen Schwerpunkt drauf zu legen. Aber ausschließlich macht das derzeit keiner.
Das sind auch ausgesprochen spannende Themen. Ich habe ja meine Honorarprofessur ursprünglich am Lehrstuhl von Ferdinand Kirchhoff in Tübingen gehabt, jetzt bei Herrn Seiler. Und in Tübingen gibt es ja eine steuerdogmatische Tagung. Und dann bin ich immer begeistert, wenn ich die Gliederung und die Themen der Vorträge lese, weil das Themen sind, die uns in der Praxis überhaupt nicht beschäftigen, auch nicht ansatzweise beschäftigen, aber mit unglaublich viel Kreativität entwickelt werden. Und insofern sind da, glaube ich, schon auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterwegs, die sich dann durchaus auch im Steuerrecht den ganz grundsätzliche Gedanken machen. Ja, Herr Desens, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind weit über die normale Zeit hinausgeschossen, weil es eben so interessant war, mit Ihnen zu diskutieren. Ich hätte noch die Frage gehabt, welche Idee brennt Ihnen im Unternehmenssteuerrecht am dringendsten unter den Nägeln? Aber das sprengt den Rahmen. Da machen wir vielleicht zukünftig mit zeitlichem Abstand vielleicht ganz einfach mal eine zweite Runde. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Aus unserer Sicht haben wir sehr spannende Themen berührt und spannende Informationen von Ihnen erhalten. Vielen Dank.